SRF 1. Das Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis. Der Fotopapierhersteller Ilford will finanziell wieder auf die Beine kommen und baut darum auf einmal fast 100 von 230 Arbeitsplätzen ab. Wer einen Stein, eine Feder oder einen Knochen findet und gerne wissen was es ist, kann sie Funde in dieser Woche ins Naturhistorische Museum zu Bern bringen. Wir sind schauen, was da so alles zusammenkommt. Am Mikrofon Jörg André. Zuerst Nachrichten vom Tag, die hat Christian Lichti.
Den Morgen haben Aktivisten das Tor zum Erlacherhof, dem Sitz vom Stadtpräsidenten von Bern, abgeschlossen, mit verschiedenen Schlössern. Sie protestieren damit gegen die Asylunterkunft im Hochfeld, die die Stadt am Kanton zur Verfügung stellt. Es ist nicht die erste Aktion. Schon Anfang Juli haben die Aktivisten vor dem Erlacherhof Mist abgeladen. Bei der Stadt hat man zwar ein gewisses Verständnis, die Aktion störe und nerve, aber langsam, sagt der Stadtschreiber von Bern, der Jürg Wichtermann.
Es ist eine gute Sache, dass man die Möglichkeit hat, politisch auf Anliegen aufmerksam zu machen. Es ist für uns insofern manchmal ein bisschen schwierig, weil halt durch die Aktionen Störungen stattfinden vom Betrieb hier, die nicht einfach mit Protesten zu tun haben, sondern die zum Teil nicht unerheblich Aufwand bedeuten, wenn man muss Handwerker organisieren muss, um Schlösser zu entfernen. Das verursacht auch Kosten.
Für nächste Woche sind neue Aktionen geplant. Die Aktivisten wollen eine Menschenkette machen und die Stadtregierung nicht mehr aus dem Erlacherhof rauslassen. Die Stadt prüft jetzt, ob sie etwas gegen die Aktionen machen will. Und wenn ja, was? In der Standortfrage der Berner Stadtnomaden wird jetzt der Regierungsstatthalter aktiv. Weil er heute aufsichtsrechtliche Beschwerden vor Berner SVP hat bekommen, leitet er ein offizielles Verfahren ein. Das erklärt der Regierungsstatthalter Christoph Lerch auf Anfrage vom Regionaljournal. Die SVP schreibt in ihrer Beschwerde, die Stadtnomaden verletzen die kantonalen Bauvorschriften, die für Fahrnisbauten Fristen von maximal 3 Monaten vorgesehen. Seit Mitte Mai sind die Stadtnomaden mit ihren alternativen Wohnsiedlungen aus 60 Wohnwegen und 10 Traktoren auf dem Schermenareal. Der Gemeinderat der Stadt Bern akzeptiert den Zustand als Übergangslösung und hat jetzt rund 3 Wochen Zeit, sich zur aufsichtsrechtlichen Beschwerde zu äussern. Das Wochenende wird diese Bahnverbindung Bern-Worb 100-jährig. Legendär ist der Vorortsverkehr nicht zuletzt wegen dem blauen Bändli. Das alte Zügli hätte am Fest wieder fahren sollen. Jetzt aber steht es wegen einem technischen Defekt im Depot. Sehr zum Ärger von Felix Hofer, am Leiter Rollmaterial vom Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS.
Das ist absolut blöd, es fährt nicht mehr, muss man sagen. Weil man hat das Fahrzeug total restauriert. Und jetzt haben wir einfach gestern den unerwarteten Schaden eingefahren.
Was ist denn passiert?
Was da passiert ist, ist schlussendlich eine Überhitzung von einem Umformer. Das ist ein Teil, das die elektrische Spannung umwandelt auf dem Fahrzeug. Und wie das so ist bei diesen historischen Fahrzeugen, es gibt nicht jetzt einfach ein Regal mit lauter Ersatzteil drin, sondern wenn eine wichtige Komponente aussteigt, muss die repariert werden und das ist eine Übung von mehreren Tagen.
Das blaue Bändli kann man am Fest das Wochenende in Zworb im Depot anschauen. Der Stadt Biel geht es finanziell schlechter, als man bis jetzt gedacht hat. Die Rechnung für das Jahr schließt laut Prognose mit einem Defizit von 14,5 Millionen Franken ab. Ursprünglich hat man mit einem Minus von rund 10 Millionen Franken gerechnet. Für das unerwartet hohe Defizit doch noch abzufedern, hat der Gemeinderat der Stadt Biel sofort Massnahmen beschlossen. Bis Ende Jahr gilt ein Ausgabenmoratorium, ein Anstellungsstopp und es werden keine neuen befristeten Stellen geschaffen. Die finanzielle Situation von Stadt Biel sei angespannt und die Lage beim Eigenkapital kritisch, schreibt der Gemeinderat. Ende Jahr will das regionale Spitalzentrum Emmental mit einem grossen Ausbau vom Spital Burgdorf anfangen. Bis 2018 sind für das Projekt 145 Millionen Franken vorgesehen. Und zwar ohne Hilfe vom Kanton. Der hat seine Beiträge nämlich verweigert. Der Verwaltungsrat sagt, man finanziere die Bauten aus eigener Kraft und mit Bankkrediten. Das Spital Burgdorf entwickle sich gut und sei zu über 97% ausgelastet. Die Investitionen seien darum unternehmerisch vertretbar. Allerdings, so der Verwaltungsrat, müsse man auch Kosten sparen, für möglichst wirtschaftlich zu arbeiten. Der Blick voraus auf das Wetter, morgen ist es recht sonnig und es gibt ab und zu Schleierwolken. Die Brise geht im Mittelland nur schwach. Es wird 25 Grad warm. Im Wallis sogar bis 28 Grad.
Der Fotopapierhersteller Ilford aus dem friburgischen Marli kämpft seit Wochen, um zu überleben, seitdem der ehemalige Investor weg ist. Das Unternehmen muss jetzt die Kosten in den Griff bekommen. Heute hat die Direktion bekannt gegeben, Ilford streicht über 90 Stellen. Aber es gibt auch Lichtblicke. Patrick Müllhauser.
Extreme Situationen verlangen extreme Massnahmen, sagt Paul Willems, Direktor und einer der neuen Besitzer der Firma Ilford.
Wir standen sehr kurz für einen Konkurs und diesbezüglich müssten wir relativ schwere Maßnahmen treffen, um das Unternehmen wieder gesund zu machen und auf einer Kostenbasis zu bringen, die angemessen ist an das Geschäftsvolumen.
Zurzeit erwirtschaftet die Firma einen Jahresumsatz von 30 Millionen Franken. 40 Millionen braucht es aber, damit Ilford rentabel ist. Und darum kommt jetzt der Personalabbau. Und zwar quer durch alle Geschäftsbereiche. Aber auch so, als das Wissen im Unternehmen bleibe, betont der Direktor.
Wir wollten die Kernkompetenzen des Unternehmens gewährleisten, sowohl in der Entwicklung als in der Produktion. Und auf diese Basis haben wir die Anzahl Mitarbeiter definiert.
Insgesamt stricht Ilford 92 Stellen, also fast die Hälfte vom Personal im friburgischen Marli. Die einen Mitarbeiter sind freiwillig gegangen, andere werden früh pensioniert und wiederum andere entlassen.
Das ist eine schwere Entscheidung, aber es ist notwendig zum Überleben des Unternehmens.
Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Der Paul Willems bestätigt, dass Ilford 100'000 Quadratmeter unbenutztes Land hat verkaufen. Der Landpreis ist noch nicht definitiv abgemacht und die Verträge noch nicht unterschrieben. Und gleich ist schon Geld in die Kasse von Ilford geflossen.
Und wir haben schon eine erste Tranche diese Transaktion bekommen und das erlaubt uns, jetzt das Unternehmen wieder liquide zu machen und auf eine gesunde Basis finanziell aufzustellen.
Damit hat Ilford auch die Juli-Löhne zahlen. Ob hinter den Landkäufern, wie schon in den Medien vermutet, die kantonale Gebäudeversicherung oder Pensionskasse vom Staatspersonal steht, will Paul Willems nicht sagen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten und sobald die Transaktion fertig ist, können wir darüber diskutieren, wer genau das Gelände gekauft hat.
Und es gibt auch noch einen anderen Lichtblick. Zurzeit gehört Ilford Imaging zu 100% im Paul Willems und im Jean-Marc Metraillet, zwei ehemalige Kaderleute. Doch zum Überleben braucht es neue Investoren. Einer haben wir jetzt gefunden, sagt Paul Willems. Es handelt sich um einen japanischen Industriekonzern.
Sie ist ein langjähriger Partner von Ilford, kennt das Unternehmen, hat auch verstanden, welche Maßnahmen wir getroffen haben. Und das gibt uns auch weitere Zuversichtlichkeit, dass es also von externen Investoren auch Interesse gibt.
Der japanische Investor übernimmt rund 25% vom Aktienkapital. Bei Ilford hofft man, mindestens noch einen weiteren Investor zu finden.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, weiterhin noch einen Investor zu haben, noch mehr Möglichkeiten an das Unternehmen zu bieten. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir auch alleine mit einem Investor langfristiges Unternehmen stemmen können.
Lang hat Ilford Fotopapier hergestellt, doch der Markt ist in den Jahren völlig zusammengebrochen. Heute wird digital fotografiert und oft kommen Fotos gar nicht mehr ausgedruckt, sondern nur noch am Bildschirm, am Computer angeguckt. Kommt dazu, dass die Schweiz als Produktionsstandort sehr teuer ist. Ilford sucht darum seit Jahren neue Märkte zu erschliessen, sagt Paul Willems.
Also Beschichtung von Filmen zum Beispiel und auch Entwicklung von Farbstoffen und Herstellung von Tinte.
Ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, Ilford kann so ziemlich alle Materialien mit Farbe beschichten, mit Hilfe von einer speziellen Folie. Zu den Kunden von dieser neuen Technologie gehöre zum Beispiel die Fast-Food-Kette McDonald's, erzählt der Direktor. Das Wachstum in diesem Markt sei enorm schnell. Ist Ilford heute gerettet?
Auf jeden Fall im Moment.
Sieht Paul Willems vorsichtig und gibt sich gleichzeitig zuversichtlich. Noch steht aber das Urteil vom Richter aus. Der muss Mitte September entscheiden, ob Ilford alle Voraussetzungen erfüllt, damit die Firma nicht doch noch Konkurs geht.
Der Patrick Müllhauser. Im Naturhistorischen Museum in Bern gibt es viele Sachen zum Bestaunen. Ausgestopfte Tiere, ein grosses Skelett von einem Walfisch, kleine Käfer oder einfach besondere Steine. Aber das Museum macht noch mehr als nur tote Sachen ausstellen. Die Wissenschaftler im Museum forschen auch. Drei Abteilungen gibt's. Eine in der Erdwissenschaft, eine für die wirbellosen Tiere und eine für die Wirbeltiere. Von dieser Forschung können jetzt auch die Museumsbesucher profitieren. Es läuft nämlich wieder eine sogenannte Bestimmungswoche. Alle Interessierten können Fundstücke, die sie daheim haben und nicht genau wissen, was es ist, von den Wissenschaftlern im Museum bestimmen. Sibylle Heissenbüttel ist ein Augenschein genommen.
An einem Cafeteriatisch im Eingang vom Naturhistorischen Museum hockt ein älterer Mann. Vor sich hat er einen grossen dunklen Stein, der etwas glitzert. Dass es sich um einen Findling handelt, der Gletscher vor langer Zeit zu Schlieren bei Königs, bei ihm sozusagen neben der Haustür hat deponiert, das ist ihm klar. Seine Frage an Wissenschaftler ist konkret.
100 Meter vom Haus weg ist eine grosse Baugrube. Und da ist der riesige Findling vorgekommen. Und den haben sie nicht rausnehmen, weil es schwer war. Dann haben sie ihn gesprengt. Und jetzt habe ich ein Stück von dem gebrannten Material mitgenommen, für das Bestimmen. Es würde mich wundern, ob das vom Rhonengletscher kommt oder vom Aaregletscher.
Der Thomas Puri, einer der wissenschaftlichen Mitarbeiter im Museum, fingert ein bisschen am Stein herum und schaut noch von allen Seiten an. Er hat schon eine Vermutung, aber für sicher zu sein, geht er mit dem Besucher in sein Labor im ersten Stock rauf. Die beiden Männer bücken sich über eine Glazialkarte. Das ist eine Karte, die letzte grosse Eiszeit vor etwa 25'000 Jahren eingezeichnet ist.
Jetzt, was man sieht, ist hier bei Bern ist eben der grosse Zusammenfluss vom Aaregletscher und vom Rhonengletscher. Ich kann jetzt wahrscheinlich fast besser sagen, Schlieren. Wo genau ist das von Bern aus gesehen?
Ja, das muss Königstal sein, hier das, der Gurten. Schlieren wäre hier westlich von dem.
Dann würde es eher zum Rhonengletscher passen, oder? Wo eigentlich hier vom Rhonental rausfließt, das ganze Rhonental rauskommt und sich dann hier im Gebiet vom Genfersee eben teilt in zwei Äste. Also der eine fließt hier das französische Rhonental ab und der andere geht hier durch die Schweiz im Mittelland.
Jetzt ist klar, von wo das der grosse Stein herkommt. Noch nicht klar ist aber, was genau für ein Stein das es eigentlich ist. Der Thomas Buri vermutet, dass es sich um einen Stein handelt, der Kalk drin hat. Er hat ein einfaches Verfahren, das ein bisschen genauer herauszufinden.
Wenn man verdünnte Salzsäure auf ein kalkhaltiges Gestein schießt, dann entwickelt sich dort CO2. Ja, und dann sieht man, das schäumt wie verrückt.
Ja.
Also, das ist wirklich ein Kieselkalk.
Inzwischen ist ein Bub mit seinem kleinen Brütsch und seinem Vater ins Museum gekommen. Der Bub hat gerade mehrere Sachen dabei. Zuerst will er wissen, was für ein Knochen das es ist, den er beim Spielen im Wald hat gefunden. Er geht zum Archäzoologen an der Reha Zeck, der sich mit Knochen auskennt. Zuerst will der Wissenschaftler vom Bub wissen, wo das er den Knochen gefunden hat.
Im Gebubachtal. Da ist einfach so ein Fluss gelegen. Da ist jetzt grosse gemeint, das wäre das Geweih.
Aber der Bub hätte schon gedacht, dass es sich um einen Knochen handelt. Wo er es aber genau will wissen, ist er heute hierher gekommen. Der Archäzoologe kann den Knochen schon grob einordnen aufgrund von seiner flachen Form. Ein Schulterblatt sei es, sagt er, und macht eine grosse Schublade auf. Drinnen liegen viele Knochen. Er tut den vom Bub mit denen in Schubladen vergleichen.
Man sieht da ganz viele verschiedene Schulterblätter hier. Achtung! Und dann schauen wir mal, ihr seht hier schon so, dass das genauso aussieht, hier ganz flach. Sieht ein bisschen anders aus. Müssen wir mal hier gucken. Sieht schon besser aus. Und das wäre also ein Schulterblatt von einem Rind.
Und dann nicht etwa nur von einem gewöhnlichen Rind.
Ja, ich würde sagen, das ist schon mehrere hundert Jahre alt.
Wie das der Knochen ins Gebelbachtal ist gekommen, kann der Forscher nicht genau sagen. Er vermutet, dass das Rind einfach entweder der gestorben ist oder dass es Leute gemetzelt haben auf ihrem Hof in Nähe und er Knochen in den Wald haben geschossen. Der Bub hat noch ein weiteres Fundstück, das er bestimmen will.
Das Wetter, das habe ich im Wiedewald gefunden. Da ist das Ötliche in Nähe.
Der Manuel Schweizer ist zuständig für die Vogelsammlung. Er schaut die Federn an und sagt:
Das ist sicher von einem Greifvogel. Anhand von der Biegung und von der Form von der Fahne, sagt man diesen Flächen auf den beiden Seiten der Federn, kann man sagen, dass es eine Feder vom Flügel ist, also eine Schwungfeder, die der Vogel braucht zum Fliegen.
Aber er ist sich noch nicht ganz sicher, was für ein Greifvogel. Wenn ihm das Vogelfeder ein Bestimmungsbuch nicht weiterhilft, dann muss er mit der Feder ins Untergeschoss vom Museum absteigen.
Wo wir eine grosse Sammlung haben von 25'000 verschiedenen Exemplaren von Vögeln, wo wir dann vergleichen können, ob sie irgendwie mit dieser Art passt.
Der Dunger im Keller ist es immer 15 Grad warm oder eben kühl. Das sei nötig, damit Insekten sich nicht vermehren können und etwa das Gefieder von den Vögeln fressen. Der Manuel Schweizer nimmt den grossen, ausgestopften Vogel vom Regal.
Also wenn ihr jetzt hier schaut, jetzt habe ich hier den linken Flügel von einem Rotmilan ein bisschen ausbreitet, wo die Federn, so wie sie gebogen ist, kann man sehen, dass sie von einem linken Flügel ist. Wenn ihr jetzt hier schaut, dann stimmt sowohl die Grösse als die Färbung stimmt ziemlich genau überein. Also ist das sicher eine Feder von einem Rotmilan. Vom Flügel von der Hand schwingen.
So ist auch das Fundstück vom Forscher genau bestimmt worden. Wieder in die Cafeteria erzählt Beat Studer, der Museumspädagoge, welche Sachen die Besucher am meisten vorbeibringen, für sie zu bestimmen.
Die Hälfte der Objekte, die wir bekommen, sind erdwissenschaftlich, also Mineralien, Gesteine, Fossil. Und etwa die Hälfte sind biologisch, also irgendwie Federn, Knochen, Schalen, so irgendetwas.
Im Museum gibt es nicht nur ausgestopfte Tiere und Steine, sondern auch einen wissenschaftlichen Bereich mit drei Abteilungen. Erdwissenschaften, wirbellose Tiere und Wirbeltiere. Und zwischen der Wissenschaft und den Museumsbesuchern will man auch eine Brücke schlagen. Für die Museumsbesucher sind die Wissenschaft vielleicht ein bisschen eine gespässige und trockene Sache, sagt Beat Studer. Die Bestimmungswoche soll auch helfen, den Besuchern zu zeigen, dass die Wissenschaft etwas Lebendiges kann sein und man fast ein Teil davon kann werden.
Ich denke, wenn wir es so anbieten als Bestimmungswoche, können es für Leute, die sich vielleicht schon nicht dafür haben, die Schwelle absetzen, eben gleich zu kommen mit etwas.
Und wer weiss, vielleicht findet so etwas, so ein persönliches Fundstück, auf diesem Weg sogar der Weg ins Museum.
Wenn sich ein Besucher bereit erklärt, ein Stück zu überlassen und das einen gewissen wissenschaftlichen Wert hat, dann nehmen wir das auf in unsere Sammlung.
Und was, wenn der Forschergeist der Leute dazu führen würde, auch solches Zeug einzupacken, das man gar nicht dürfte?
Wir wollen es schon nicht animieren, zu delinquieren. Und dort ist es einfach wichtig, dass man sich an die Landesgesetze hält. Dann gibt es da eben so antike Steine, die man nicht in die Koffer tun zum Beispiel.
Aber bei ihnen sei zum Glück noch nie etwas Illegales aufgetaucht. Das Problem sei eher, dass man manchmal selbst im Museum bei einem Fundstück nicht weiter weiss. Und man dann als Besucher bei den Forstern sogar feierliche Arbeit auslöst.
Gerade letztes Jahr ist irgendwo ein Grunzerfisch, wo in Burma am Strand ist ein Schädelteil gefunden worden. Das hat ziemlich internationale Beziehungen noch gebraucht von unseren Wissenschaftlern, bis sie herausgefunden haben, was es ist.
Sagt der Museumspädagoge Beat Studer. Er weiss, was und wie viel das in so einer Bestimmungswoche reinkommt. Etwa an die 20 bis 30 Gegenstände. Die nächste Gelegenheit, sein Fundstück im Museum zu bestimmen, ist übrigens nach den Herbstferien.
Der Beitrag von Sibylle Heissenbüttel im Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis auf SRF 1. Kurz vor den 6. Wichtiges vom Tag fasst Christian Liechti zusammen.
Der Regierungsstatthalter, der Christoph Lehrich, muss sich mit den Berner Stadtnomaden beschäftigen, weil die SVP vor Stadt Bern heute aufsichtsrechtliche Beschwerden gemacht hat. Die SVP schreibt, die Stadtnomaden verletzen mit ihren 60 Wohnwagen und 10 Traktoren die kantonalen Bauvorschriften und die Stadt Bern akzeptiere die Situation. Das Defizit der Stadt Biel wird gäng grösser. Statt einem Minus von rund 10 Millionen Franken sollen Ende Jahr 14,5 Millionen Franken fehlen. Darum hat der Gemeinderat jetzt unter anderem ein Ausgabenmoratorium und einen Anstellungsstopp verfügt. Und das Regionalspital Emmental will den Standort Burgdorf sanieren für 145 Millionen Franken. Bis 2018 soll es unter anderem ein Neubau für Psychiatrie mit 40 Betten und ein Parkhaus mit 290 Plätzen geben. Das Regionalspital Emmental AG finanziert das Bauprojekt ohne Geld vom Kanton.
Wir schauen auf die Wetterprognose von hinten bis am Freitag mit dem Jürg Zock von SRF Meteo.
Heute gibt es einen sonnigen und häufig wolkenlosen Spätsommerabend. Die Nacht ist dann klar und bis zum frühen Donnerstag Morgen kühlt es auf 12 bis 8 Grad ab. Und am Donnerstag scheint häufig die Sonne. Am Morgen kann es vor allem daran noch ein paar lokale Nebelbänke rum haben, im Emmental allenfalls auch noch ein paar Hochnebelfelder. Und dann durch den Tag gibt es ab und zu mal ein paar Schleierwolken, die kommt zwischen die mal dichter sein, sodass die Sonne nur noch milchig durchscheinen. Im Rhonental wird es am Nachmittag 28 Grad warm, im Mittelland gibt es mit schwacher Brise 25 Grad und auf 2000 Meter Höhe hat es 16 Grad. Am Freitag geht es dann recht sonnig weiter und es wird etwa 26 Grad warm. Am Nachmittag und am Abend gibt es dann besonders im Jura und in den Alpen grössere Quellwolken und die können lokale Platzregen oder Gewitter bringen.
So wie es genau schnell Bern, Freiburg-Wallis vom Mittwochabend. Diese Sendung hat der Michael Sali zusammengestellt. Moderation Jörg André.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.